Ganz, ganz herzlich hier. Herzlich willkommen denen, die schon gestern angereist sind, am Samstag angereist und einen wunderbaren Anfang hatten. Allen, die gestern angereist sind und heute den Tagesgästen. Wir freuen uns sehr und wir haben den Eindruck, es ist ein besonderer Bibelkurs, auch gerade weil dieses Thema die Prophetenbücher dran sind und der Römerbrief als Schwerpunkt. Wir freuen uns, dass Dr. Haniel Strebel gekommen ist aus der Schweiz mit seiner ganzen Familie. Herzlich willkommen, danke für alle Vorbereitungen. Dr. Haniel Strebel hat neulich gesagt, ich lese sehr gern und ich schreibe sehr viel. Und was er liest und schreibt, das macht er auch vielen Menschen zugänglich auf seinem Blog. Wenn Sie seinen Blog aufmachen, einfach Haniel bloggt oder haniel.ce, lesen Sie, dass er mit der tüchtigsten Frau der Welt verheiratet ist, dass er Vater von 5 Söhnen ist, dass er Betriebswirtschaft studiert hat und viel, viel Theologie. Und vielen hilft im Thema in seiner Firma zum Thema, es klingt ein bisschen technisch, Organisationsentwicklung, Beratung. Und im Gespräch kam raus, dass auch viel, viel Seelsorge in seiner Firma stattfindet. Wo Menschen sind, brauchen sie Seelsorge. Und er will das Wort Gottes in den Alltag hineinbringen, dass die biblische Lehre nicht etwas Fremdes, Steriles ist, sondern hineinkommt in unser Leben. Es ist nicht ein leeres Wort, es ist unser Leben, es ist euer Leben. Und das wünschen wir uns von diesem Bibelkurs, dass das Wort Gottes unser Leben zutiefst erreicht. Wir grüßen Sie sehr herzlich. Andreas Kurle und Schwester Cornelia Weinmann haben ein Lied vorbereitet, das heißt Licht dieser Welt, das Lied Nummer 22. Und nach dem Lied beginnt gleich der Unterricht.
Beschäftigen heute Morgen, dann ist es doch so, dass auch die Propheten schon eben hindeuten und hinzielen auf das Licht dieser Welt, nämlich auf Jesus, der gekommen ist und der die Sünden, unsere Sünden getragen hat am Kreuz. Und wir werden nie ganz begreifen, wie viel es ihn gekostet hat, wie groß die Last war, die er getragen hat. Aber wir dürfen es dankbar annehmen und davon handelt dieses Lied, Lied Nummer 22.
Ich beginne mit einem Gebet und ich habe die Gewohnheit, dass ich sehr oft auch Bibeltexte bete und ich möchte mit Ihnen gerne zum Auftakt das 12. Kapitel des Jesaja beten. Jesaja Kapitel 12. Ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Amen. Es ist ein großes Vorrecht heute, über ein gewaltiges Buch der Bibel eine ganz kurze Zeit verbringen. Ich habe es ausgerechnet, so ungefähr 4 Stunden für 66 Kapitel. Keine Angst, ich werde mit Ihnen nicht jetzt durch die ganzen 66 Kapitel hecheln. Diejenigen, die an der Fragerunde gestern dabei waren, haben schon gemerkt, mir geht es ganz stark darum, sie anzuleiten, ihnen Hilfestellungen zu geben, dass sie selber forschen, die Fährte aufnehmen, auch wenn es manchmal anstrengend ist, und sich vertiefen. Ich werde nachher noch sagen, wie ich vorgehen werde, aber zunächst einmal einige Fragen an Sie. Bruce Waltke, das ist ein renommierter Alttestamentler, der hat ein 1000-seitiges Buch über das Alte Testament geschrieben. Und am Anfang dieses Buches drückt er ein gewisses Bedauern aus. Er sagt nämlich, dass für viele Christen das Alte Testament sowas ist wie eine Sand- und Felswüste. Er vergleicht es mit diesem Bild und sagt, dass manche dann so sich mal behutsam, zaghaft vortasten, dann wird es doch, am Anfang geht es noch, es sind noch irgendwelche Savannenlandschaften da, es sind viele Dinge, die erzählerisch auch gestaltet werden, Figuren, mit denen wir uns identifizieren können. Man liest sich dann so durch die Bücher und spätestens bei den Propheten, wenn nicht schon vorher bei den Psalmen, aber bei den Propheten wird es doch etwas schwierig. Er sagt, leider kehren viele Christen dann zurück und sagen, nee, das ist nichts für mich. Ich gehe gerne aus diesem Gelände zurück, ziehe mich wieder zurück und beschränke mich zum Beispiel aufs Neue Testament. Das ist schade aus mehrfacher Hinsicht. Ich sage Ihnen einige Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass die Propheten, die Schriftpropheten, übrigens, wenn ich von Schriftpropheten rede, dann meine ich damit Propheten, die auch Bücher in der Bibel hinterlassen haben. Es gibt ja in der Bibel kein Buch Elia, das gibt es nicht. Das war aber auch ein Prophet, aber er hat uns kein Buch hinterlassen wie Jesaja. Dass die Schriftpropheten insgesamt, wenn man das zusammennimmt, fast einen Drittel der gesamten Bibel ausmachen. Vielleicht übertreibe ich jetzt leicht. Das heißt, einen großen Teil der Bibel klammern wir aus, wenn wir vor diesen Inhalten eine Kehrtwendung vollziehen und sagen, da ziehe ich mich lieber zurück. Zweitens ist es so, dass wenn man das Neue Testament liest, man ständig über das Alte Testament stolpert. Ich kann das jetzt nicht groß verfolgen, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Schlagen Sie mal Matthäus 1, Vers 1 auf. Der erste Vers des Neuen Testaments, da steht Geschlechtsregister Jesu Christi und dann kommt es schon, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Erster Vers, David, Abraham. Neues Testament ohne Altes Testament wird es schwierig. Man stolpert ständig darüber. Ständig. Und wenn man dann etwas weiter guckt, in den Vers 23 des ersten Kapitels von Matthäus, dann steht dort in Vers 22, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Ein Zitat aus dem Propheten Jesaja 7. Kapitel 14. Vers. Sie merken, wer das Neue Testament liest, der stolpert ständig über das Alte. Bruce Waltke sagt, es sei schade, dass sich viele Christen, etwas übertrieben gesagt, nur mit 10 Texten begnügen in der Bibel und dann geistlich unterernährt dastehen. Ich möchte Sie gerne anregen, in diesen Morgenvorlesungen oder diesen Seminaren über die Propheten, ich möchte es Ihnen einfach schmackhaft machen. Ich bin begeistert von den Propheten und ich möchte gerne etwas von dieser Begeisterung an Sie weitergeben. Das Ziel ist, dass Sie nachher selber zu diesen Propheten gehen und sie lesen. Mein zweiter ist 11, er ist im Moment Jesaja 32 am Lesen, er geht gerade durch dieses Buch Und ich denke schon, wenn man das erste Mal durch das Buch Jesaja geht, dann ist es eine Herausforderung, dran zu bleiben, immer zu sehen, ja, wo ist jetzt das genau und von wem handelt es jetzt das? Und dann auch die Frage, was hat jetzt das mir zu sagen? Ja, bevor ich starte mit einer ersten Einheit, nämlich mit dem Zentrum des Propheten Jesaja, möchte ich Sie bitten, mal mit Ihrem Nachbarn sich kurz auszutauschen, Ihre Erfahrungen mit dem Alten Testament und den Propheten insbesondere. Erzählen Sie mir mal, haben Sie das schon mal gelesen? Seien Sie auch ehrlich, haben Sie das auch schon mal abgebrochen, diese Lese? Wann sind Sie das letzte Mal hindurchgekommen? Was hat Sie ermutigt? So dass wir auch miteinander ins Gespräch kommen. Also kurzer Austausch darüber, meine Erfahrungen mit den Schriftpropheten. Ich bin kein Anhänger von PowerPoint-Präsentationen, das habe ich, glaube ich, hier schon mal gesagt. Ich bin, ja, beruflich habe ich immer mit dem Thema Lernen zu tun. Was ich merke, sobald man Skripte und PowerPoint-Präsentationen hat, scheint mir manchmal gehen die Leute in einen ganz anderen Modus. Sie gehen in den Konsumationsmodus. Ich hänge mich mal nach hinten, schaue mal, was mich da ankommt. Wir gehen miteinander in dieses Buch hinein. Und darum habe ich nicht einfach irgendwelche Präsentationen, sondern wir gehen miteinander und das heißt, Sie nehmen sich alle Schätze, die Sie jetzt haben, die Sie hören, die Sie selber lesen, die Sie von anderen hören, können Sie sich aufschreiben. Das ist etwas Wunderbares, dass Gott uns das, die Schrift gegeben hat. Das Schreiben. Wenn man schreibt, dann geht einem alles schon mal durch den Kopf, das ist ein Vorteil. Man hat sich das Ganze auch irgendwo abgespeichert und man hat drittens lerntechnisch auch den Speicher wieder frei für den nächsten Gedanken. Ich werde auch immer wieder Originaltext lesen. Ich finde es ganz wichtig, wenn man durch ein Bibelbuch geht, dass man auch immer wieder in diesem Buch gräbt. Darum habe ich links mal so mit grün, grün ist für mich immer Zitate, die Farbe, schon liste ich die Stellen auf, an denen wir vorbeikommen, dass so ein kleiner Teppich entsteht. Auch wenn ich einen Namen erwähne, bemühe ich mich, den hinzuschreiben. Vielleicht haben einige Interesse. Also wenn sich jemand in ein Alten Testament vertiefen möchte und Englisch, des Englischen mächtig ist, von Bruce Waltke, die Theology of the Old Testament, ist sehr empfehlenswert. Ich komme zum ersten Schritt mit Ihnen. Oder eigentlich war das schon ein Vorschritt, aber jetzt zum ersten richtigen, nämlich zum Zentrum des Buches Jesaja. Was ist das Zentrum? Das habe ich auch meine Söhne gefragt. Was denkt ihr, was ist das Zentrum des Buches Jesaja? Und dafür möchte ich gerne aus dem ersten Kapitel einige Verse lesen. Ich lese aus dem Buch Jesaja, erstes Kapitel, die Verse 2 bis 6. Beachten Sie, dass die ersten Verse oft programmatischen Charakter haben, das heißt, sie sind Programm. Diese ersten Verse sind oftmals als Ouvertüre bezeichnet worden des Propheten Jesaja, als Auftakt, als machtvoller Auftakt zu diesem Buch. Jesaja 1, Vers 2, der Paukenschlag zum Auftakt des Buches. Hört, ihr Himmel, und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Aha, das sagt Gott oft. Hören, aufpassen. Wenn es Ihnen aufgefallen ist, er sagt es gleich zweimal. Das hat zu tun damit, dass das Buch in hebräischer Poesie abgefasst ist. In der hebräischen Poesie, das können wir jetzt nicht im Detail auslegen, sind sehr oft einzelne Satzteile sehr entscheidend, die entweder einander verstärken, einander ergänzen oder einen Gegensatz aufzeichnen. Und hier sehen Sie bereits diese Form der hebräischen Poesie. Es steht nicht einfach hört ihr Himmel, sondern es steht, und horche auf, o Erde. Doppelt, eine Verdoppelung. Man sagt ihm, Parallelismus. Es werden sehr oft Satzteile parallel gesetzt. Hier also eine Verstärkung. Manchmal hat man sonst so den Eindruck, das geht ja ewig. Und warum kannst du ja nicht einmal sagen, wir werden es nachher noch sehen, es kommen zum Teil 4 Verstärkungen hintereinander. Die sind wichtig, weil sie sich eine Betonung geben, weil sie ergänzen, weil sie Gegensätze herausarbeiten und so weiter. Hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht. Sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Ich unterbreche hier auch kurz, um einige Dinge aufzuzeigen, die wichtig beim Lesen sind. Wenn Sie die Propheten lesen, achten Sie auf die vielen Dutzenden, Hunderte, ja Tausenden von Bildern. Haben Sie gemerkt, wie das Buch beginnt? Mit Kindererziehung. Ich habe Kinder großgezogen. Schon ein erstes Bild. Vers 2. Großgezogen emporgebracht. Und jetzt sehen Sie wieder den zweiten Satzteil des Parallelismus. Sie aber sind von mir abgefallen. Also ein Gegensatzpaar. Vers 3, nächstes Bild. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Viele Bilder aus der Landwirtschaft, viele. Auch Amos werden wir sehen, es ist voll von solchen Bildern. Beachten Sie diese Bilder, sie helfen, um das Buch lebendig werden zu lassen. Lesen wir nicht schnell darüber hinweg. Kindererziehung und nachher kommt Stall, Ochse, Esel. Sie merken auch da, ich werde jetzt etwas einführen, also in die Lesart, das verstärkt wird. Ein Ochse kennt seinen Besitzer, erster Satzteil, ein Esel die Krippe seines Herrn. Wieder eine Verstärkung oder eine Ergänzung. Und dann der Gegensatz, im Hebräischen nur angedeutet, Israel hat keine Erkenntnis und dann nochmals die Verstärkung, mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder, 4-mal kommt's jetzt. Sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder, 4-mal wird's verstärkt. Und es steht ein Wort, das sehr wichtig ist für die Propheten am Anfang. Wehe, ein Weheruf. Es gibt in der Bibel 2 Rufe. Es gibt den Ruf der Glückseligkeit. Glücklich sind, Psalm 1, Vers 1, Josua 1 oder auch im Neuen Testament, Matthäus 5. Es gibt aber hier ganz viele Weherufe. Das berühmteste Kapitel der Weherufe im Buch Jesaja ist das 5. Kapitel. Ich mache mal wieder so ein paar Wörter hin. Vers 4 sind wir in der Mitte. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Sie merken wieder, dreifach verstärkt, verlassen, gelästert, abgewandt. Auch hier wieder schon so nebenbei bemerkt, ein Schlüsselwort des Propheten Jesaja, der Heilige Israels. Das kommt ganz viel vor. Wohin soll man euch noch schlagen? Aha, jetzt greift er das Bild wieder auf der Erziehung von Vers 2. Natürlich politisch korrekt. Wohin soll man euch noch schlagen? Da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt. Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist wund. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Es wird hier vom Körper gesprochen und zwar von einem wahrscheinlich verletzten Körper. Nächstes Bild. Sie sehen, sie ist voll von Bildern. Voll von Bildern. Das ist so der Auftakt des Propheten Jesaja. Und jetzt nehme ich sie eine Stufe aus diesem Text wieder heraus und wir überlegen uns mal, was passiert hier am Anfang des Buches? Was passiert hier? Am Anfang dieses Buches stellt Gott eine Diagnose seines Volkes. In heutigen Worten würde ich es so zusammenfassen: Dieses Volk ist erziehungsresistent. Ich lese noch die Verse 11 bis Vers 15. Er geht dann noch weiter in seinem Weheruf und in seiner Diagnose und er sagt was Erstaunliches. Er sagt: Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Fragen: Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer? Diese didaktischen Fragen Gottes, auch das ein wichtiges Stilmittel. Gott sagt hier im Propheten Jesaja: Es ist was ganz grundsätzlich nicht in Ordnung mit euch. Und der Zustand ist so fortgeschritten, dass Gott sagt, haben Sie das gelesen in den ersten Versen, es gibt keine Hoffnung mehr auf Heilung, anscheinend. Keine Korrekturmöglichkeiten mehr. Das göttliche Potenzial ist ausgeschöpft, etwas menschlich gesagt. Und Vers 11 sagt er: Was soll mir dann noch euer Gottesdienst? Der funktionierte offenbar noch, obwohl der Zustand so war. Vers 12, wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Wieder eine Frage. Bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten, Frevel verbunden mit Festgedränge, ertrage ich nicht. Sehr eindrücklich, wieder eine Verstärkung. Sie merken es ständig, dieser Parallelismus, diese Verstärkungen und dieses klare Herausarbeiten der Sicht Gottes. Schauen Sie, wenn Sie die Bücher Mose lesen und die frühen Propheten, dann ist das ja alles erzählender Stil. Hier haben Sie direkte Rede Gottes, hier haben Sie plötzlich eine Beurteilung aus Gottes Sicht. Das ist doch spannend, das mal daneben zu legen, zu sehen, aha, da wird vieles erzählt und die Propheten sind sehr oft direkte Rede. Gott gibt eine Beurteilung ab. Viele Leute fragen immer, und wie siehst du das, wie beurteilst du das? Hier haben wir den Propheten sehr oft eine Beurteilung aus Gottes Sicht. Gehe jetzt immer so etwas hin und her, sie etwas einzuführen in die Art und Weise der Propheten und auch in das, sie hinzuführen zum Zentrum des Buches Jesaja. Das erste Kapitel hat programmatischen Charakter, es ist die Ouvertüre zum Buch. Gott sagt, er ist des Gottesdienstes überdrüssig. Und danach kommt noch etwas dazu, in Vers 16 kommt ein Aufruf. Das ist auch sehr typisch für Propheten, dass sie sehr oft, ich bezeichne es fast mit dem Windlage auf einem See, plötzlich der Wind wechselt. Es ist nicht einfach so, dass diese Klage endlos weitergeht, sondern plötzlich gibt es ein Ende dieser Klage und dann wird gewendet und plötzlich kommt ein Aufruf. Es steht in Vers 16, wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, bestraft den Gewalttätigen, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit der Witwe. Acht oder noch mehr solche Aufrufe hintereinander, wieder diese Verstärkungen, der Aufruf zur Buße. Das ist der Anfang des Buches Jesaja. Nur tut sich da schon ein gewisser Gegensatz auf. Wenn Sie die ersten Verse gelesen haben, haben Sie gesehen, dass Gott gesagt hat, ich habe keine, mein Repertoire ist ausgeschöpft in der Erziehung meines Volkes und jetzt sagt er trotzdem, tut Buße. Wie kann das sein? Das ist doch nicht mehr möglich und jetzt kommt trotzdem der Aufruf, Buße zu tun. Da tut sich eine gewisse Spannung im Text auf, auch das sehr typisch für die Propheten. Und dann kommt Vers 18, ein wichtiger, sehr wichtiger Satz. Kommt, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Merken Sie wieder die Bilder, die kommen? Schon wieder Bilder. Es kommen ständig Vergleiche. Die Propheten sind voller Bilder. Mit diesem Scharlachrot, Schnee. Da wird ein Gegensatz gemacht. Karmesin, weiß wie Wolle. Beginnen Sie, in dieses Buch hineinzukommen und in die Propheten, indem wir diese Bilder in uns aufnehmen. Langsam uns vorwärts lesen. Und diese Bilder aufnehmen, diese Verstärkungen realisieren, diese Gegensätze, die ausgebaut werden, diese Spannungen, die im Text aufkommen. Und dann kommt die Auflösung in Vers 18. Er wird, und da spricht er plötzlich von Sünde, ein Schlüsselbegriff, er wird diese Sünde, er wird eine Reinigung erwirken. Sehr erstaunlich. Ich mache natürlich nachher schon noch die Auflösung. Ich möchte Sie einfach jetzt mal in dieses Buch hineinnehmen. Und dafür springen wir jetzt mal an den Schluss. Wir lassen mal das erste Kapitel, Ouvertüre. Wir sehen, Gott stellt eine Diagnose. Das Volk ist erziehungsresistent. Er ruft zur Buße auf und er sagt, es kommt eine Reinigung. Das ist die Auflösung. Gehen wir zum Schluss des Buches. Jesaja 65 und 66. Wir lesen aus dem 65. Kapitel die Verse 17 bis 19. Denn siehe, dieses Wort siehe ist auch interessant. Es gibt immer wieder so Aufforderungen, diese Aufforderung zu hören. Sie haben gehorch, ihr Erde am Anfang, und hier kommt siehe. Dieses Hinmerken, dieses ach, die Aufmerksamkeit wieder auf etwas richten. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Diejenigen, die das Neue Testament kennen, werden merken, neuer Himmel, neue Erde, kommt das nicht irgendwo noch vor? Wisst ihr, was vorkommt? Neuer Himmel, neue Erde, wo kommt das noch vor? Offenbarung, genau, am Schluss, Offenbarung 21, auch 2. Petrus 3. 2. Petrus 3, Vers 10 bis 14. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früher nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt alle Zeit euch freuen und frohlocken, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Gott kündigt eine Neuschaffung an. Neuschaffung. Am Ende dieses Buches. Und wenn Sie die Töne sehen, die Melodie dieser Verse, die ist wunderbar. Was ist das Schlüsselwort? Merken Sie, was hier vorkommt? Das kommt immer wieder vor. Die Freude, 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 frohlocken, freuen, Jubel, Freude, frohlocken, freuen. Aha, das sind auch solche Wortteppiche, sage ich denen. Beginnen Sie sich auf solche Dinge auch zu achten. Ich weiß, manchmal muss man einfach mal ein Kapitel auch durchlesen, um den gesamten Sicht zu erhalten, aber ich gehe jetzt immer wieder mal verlangsam etwas und zeige das. Es gibt so wie ein Wortteppich hier. Gott kündigt also eine neue Schöpfung an und damit verbunden wird sein Freude. Auch hier, wie in Offenbarung 21, keine Tränen mehr, kein Wehgeschrei mehr. Also sehr offensichtlich hier eine Verknüpfung zwischen Jesaja 65 und Offenbarung 21. Die Offenbarung ist übrigens voll von Altem Testament. Die Offenbarung ist nach dem Römerbrief, hat die häufigsten Bezüge zum Alten Testament. Offenbarung ohne Altes Testament, keine Chance. Es ist auf Schritt und Tritt werden da Anspielungen gemacht und auch direkte Bezüge. Lesen wir noch aus dem Kapitel 66, die Verse 22 bis 24, wirklich die drei letzten Verse. Ich weiß noch, ich war bei meiner Familienandacht, habe ich Einführungen gemacht in die Propheten und ich habe an einem Abend, als wir Gäste hatten, diese Verse vorgelesen, diese drei, und da war es ziemlich still nachher. Jesaja 66, Vers 22, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, jetzt wird es nochmals aufgegriffen, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Da wird von einem Menschen geredet, die bestehen. Und es wird geschehen, dass an jenem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Aha, anbeten? Gottesdienst, ah, da kommt wieder Gottesdienst. Am Anfang war der Gottesdienst, sagte, ja, ihr macht auch noch Gottesdienst. Aber diesen Gottesdienst, den könnt ihr euch sparen. Hier am Schluss kommt es wieder. Sie werden offenbar, gibt es eine neue Schaffung und es gibt Anbetung, die ihr annimmt. Und dann lesen Sie mit mir bitte den 24. Vers. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Autoren den gerne entfernt hätten aus Jesaja. Und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Ist das ein angenehmer Schluss für einen Propheten? Ein warnender Schluss. Ein grausiger Schluss. Wahnsinn, ne? Und merken Sie, in der Offenbarung, wenn man die Bibel beschließt, schlagen wir das kurz auf, Schluss der Bibel, die letzten Kapitel, sehen wir dieses Wunderschöne, das neue Jerusalem und diese Beschreibung von Gold und Perlen und Perfektion und Jesus wird Mittelpunkt sein und es braucht keine Sonne mehr und all diese schönen Dinge. Und dann steht direkt vorher, Vers 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und auch in Kapitel 22, Vers 11, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Vers 15, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Hätten Sie am Schluss eines Propheten einen solchen Schluss gemacht? Hätten Sie einen solchen Schlusspunkt, einen solchen Kontrapunkt in die letzten beiden Kapitel der Bibel gesetzt? Ich glaube nicht. Was ist denn hier los? Weshalb kommen diese Dinge? Wir lesen gerne die beiden letzten Kapitel der Offenbarung und diese Verse, die gehen den Gang, geht mal schnell vorbei. Oder den letzten Vers des Propheten Jesaja. Es wird von einer Neuschaffung gesprochen, hier am Schluss. Von einem Same, der bestehen wird und von Leichnamen, die nicht bestehen werden. Ich greife das Thema von gestern wieder auf. Offenbar ist hier der Segen und der Fluch sehr nahe beieinander. Es gibt zwei Ausgänge, zwei Schicksale, zwei definitive Bestimmungsorte. Es gibt die Linie der Verheißung und die Linie des Fluches. Ich habe es gestern schon angesprochen in 1. Mose 4. Auch hier sehr deutlich. Und schauen Sie, das ist mir ein großes Anliegen. Ich nehme Gottes Wort ganz ernst. Ich lese es ganz. Und D.A. Carson ist einer der besten Neutestamentler, die lebende Neutestamentler, sagt immer, wenn ich die Bibel lese, dann notiere ich mir alle Verse, die mich irritieren. Und diese Verse nehme ich dann ins Gebet mit. Er hat eine ganze Liste von Stellen und Abschnitten und über die denkt er nach. Wir haben die Tendenz, das, was uns unangenehm ist, herauszuschneiden. Damit entgehen wir einem Teil des Segens, denke ich. Wir müssen die ganze Wahrheit, die ganze Offenbarung hier in Betracht ziehen. Mir tut es sehr leid, wenn ich solche Dinge sehe, wie zum Beispiel letztens gesehen bei einem zu Hause eine Karte, da schreibt, ich habe Jakob geliebt, Malachi 2, Vers 1, 1, Vers 2a. Leider ist der zweite Satzteil da verloren gegangen auf dieser Karte, aber Esau habe ich gehasst. Passen wir auf, dass wenn ich Gottes Wort verkürzen, wenn wir verkürzen, dann geht das ganze Gleichgewicht raus. Sie sehen also, in diesem Jesaja-Buch wird eine unglaubliche Spannung aufgebaut. Sie sehen es am Anfang, erziehungsresistentes Volk, aber trotzdem der Aufruf, Buße zu tun und dann irgendwoher die Reinigung der Sünden. Am Schluss die Neuschaffung Gottes, diese Anbetung, die wieder kommen wird, ein Same oder Nachkommenschaft, die bestehen werden und gleichzeitig dieser Fluch, diese Bestimmung, die nicht bestehen werden. Ich habe Ihnen den Anfang und das Ende des Propheten gezeigt. Ich möchte Ihnen gern jetzt als Auflösung noch die Mitte des Buches Jesaja zeigen. Und zwar nicht buchstäblich die Mitte, sondern die Mitte und das Zentrum des Buches Jesaja. Die ganze Spannung des Alten Testamentes löst sich auf, Andreas, du hast es wunderschön angesprochen, an Jesus Christus. Jesaja, Josua und Jesus sind sprachlich verwandt. Jesaja bedeutet Gott rettet. Gott rettet. Aha. Jesaja, Gott rettet. Und wie rettet er denn? Ich kann das nur kurz anspielen. Es ist wunderbar, ein Ausleger hat sogar gesagt, das ist absichtlich so angeordnet. Ich nehme mal an, dass das Gott wirklich absichtlich so angeordnet hat. Lesen Sie mit mir nochmals Jesaja 7, Vers 14. Jesaja 7, Vers 14. Da steht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Das ist schon dieser Vers. Worauf wird dieser Vers in Matthäus 1 bezogen? Auf was wird das genau bezogen? Jesaja 7, Vers 14. Ich stelle manchmal solche Fragen, möchte sie zum Denken anregen und gebe dann die Antworten selber nach ein paar Sekunden. Auf Jesus, auf seine Menschwerdung, Jesu Menschwerdung. Das ist eine wunderbare Vorschattung, ein Hinweis auf die Menschwerdung von Jesus Christus. Die Lösung liegt des ganzen Problems und der ganzen Spannung liegt in Christus. In Christus. Er ist die Mitte und das Zentrum des Buches Jesaja. Er ist sogar der Evangelist des Alten Testaments genannt worden aus diesem Grund. Jesus ist das Zentrum. Ich schreibe wieder mal die Stellen nach, damit ich da nicht selber mit mir durchbrenne. Die Lösung des Problems ist vom Menschen her unlösbar. Das ist die große Spannung. Timothy Keller, ein Pastor aus New York, hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, hat gesagt, eigentlich lebt das ganze Alte Testament von dieser Spannung des gerechten und gleichzeitig liebenden Gottes. Wie sollte diese Verknüpfung, wie kann das zusammenkommen? Durch Jesus Christus, durch ihn, der Mensch geworden ist. Jesaja 7, Vers 14. Lesen Sie mit mir auch Jesaja 9. Ich lese jetzt einige Verse. Bei einigen ist es 8, Vers 23, bei anderen 9, Vers 1. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Merken Sie diesen Wendepunkt. Doch es bleibt nicht länger im Dunkel, das Licht kommt. Wie kann denn das Licht kommen? Die Dunkelheit ist groß, das Volk ist angeklagt, es gibt keine Lösung. Es ist erziehungsresistent. Doch das Dunkel bleibt nicht im Land, das bedrängt ist. Wie in der ersten Zeit das Land Zebulun und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, des Gebietes der Heiden. Ja, wie kann denn das passieren? Wie kommt denn das Licht? Lesen Sie 9, Vers 1 oder Vers 2. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Wunderbarer, schöner Kontrast, Dunkelheit, Licht. Ja, was ist dieses große Licht? Matthäus 4 gibt die Auflösung. Dort wird genau dieser Vers zitiert und auf was bezogen? Auf Jesu Dienst. Matthäus 4, Vers 12. Jesus wurde Mensch, Kapitel 7. Jesus hat Dienst getan. Und das steht dort in Matthäus 4, nicht in den Regionen, wo man es erwartet hätte. Er ist nicht zuerst nach Jerusalem gegangen, sondern in die Gegenden, wo es besonders finster war und hat dieses Licht gebracht. Matthäus 4, Vers 12. Lesen Sie mit mir noch Kapitel 11, Vers 1. Das sind doch die Verse, die wir auch dann kennen und auch gerne und immer wieder hören oder auch auf Karten schreiben. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Merken Sie das Bild? Zweig, Schössling. Haben Sie schon mal sich gewundert, wie aus einem Baum, der abgesägt worden ist, was Neues kommt, plötzlich rauskommt? Das ist doch wunderbar, wunderbares Bild. Und wenn man den Propheten liest, kommt man immer wieder auf diese Bilder. Wenn man zum Beispiel Kapitel 6 am Schluss nimmt, Kapitel 6, Vers 13, steht, dass nur noch der Wurzelstock bleibt, dass da alles abgehauen wird. Der Wurzelstock bleibt und es kommt plötzlich, alles ist abgehauen, Gott musste Gericht üben und er schafft Neues. Es kommt so ein Schössling hervor und das ist das Wunderbare, auch in der Natur wahrzunehmen. Und das ist dieser Messias. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rats, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Eine siebenfache Beschreibung seiner Charaktereigenschaften. Wir sehen also Jesaja, das Problem und die Lösung des Problems, die Mitte, das Zentrum, auf was alles hinzielt. Die ganze Heilsgeschichte ist Christus. Und das wird im Jesaja wunderbar entfaltet. Die Not ist groß, das Elend ist groß, aber wenn man das Elend nicht sieht, ist auch die Lösung nicht so naheliegend. Und der Christus bringt diese Lösung, Christus wird Mensch, Christus dient und im zweiten Teil des Jesaja haben wir auch seinen Tod und seine Auferstehung. Was denken Sie, welches Kapitel, das ich jetzt anspreche? Jetzt müssen wir jetzt nicht die Antwort geben, einfach kurz überlegen. 53. Jesaja 53. Wunderbares Kapitel. Im zweiten Teil des Propheten Jesaja. Ich wurde erst in der Vorbereitung, habe ich das an einem Ort gelesen, dass fast jeder Vers im Neuen Testament zitiert wird, fast durchgehend. Ab 52, 13 bis 53 am Schluss wird fast jeder Vers im Neuen Testament zitiert. Das ist doch erstaunlich, oder? Also es werden sehr häufige Bezüge gemacht. Und 53 ist wunderbar. Da steht zum Beispiel in Vers 4, fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen. Aha. Am Anfang haben wir doch gehört von diesen Krankheiten, von dieser Unheilbarkeit. Und jetzt steht, dass er diese trägt. Der Gedanke der Stellvertretung, stellvertretendes Opfer. Er hat die Krankheiten getragen. Wir zitieren in Matthäus 8, er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und er wurde dann zur Schlachtbank geführt, wie ein Lamm. Merken Sie wieder diese Vergleiche aus der Natur, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Und dann steht im Vers 10, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Mysterium, Geheimnis. Er ließ ihn leiden. Und dann die Wende. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen sehen. Sie sehen auch diesen Opfergedanken. Viele haben sehr Mühe mit dem Opferbegriff. Schauen Sie, wenn Sie den Opferbegriff aus dem Alten und dem Neuen Testament rausnehmen, haben Sie das ziemlich alles rausgenommen. Jetzt steht auch, worauf der ganze Opferdienst zielte. Es zielte auf dieses eine Opfer. Der Hebräerbrief sagt, es ist das eine Opfer von Jesus Christus. Dann, wenn er das gebracht hat, wird er Nachkommen sehen. Ah, kommen Sie wieder, diese Nachkommen. Und seine Tage verlängern und das Vorhaben wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Auch hier der Wendepunkt Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus im zweiten Teil des Propheten Jesaja. Und wir können noch einen Ausblick machen. Es gibt ja verschiedene Einteilungen für das Buch. Sicher ist klar, ich werde später nochmals darauf kommen, dass es zwei Teile gibt. Gewisse teilen es in drei Teile auf und sagen eigentlich im letzten Teil, wir sehen am ersten Teil die Menschwerdung und der Dienst von Jesus Christus, im zweiten Teil Tod und Auferstehung und dann im dritten, im Schlussteil, vor allem ab Kapitel 60, dann das Wiederkommen, die neue Schöpfung. Wir sehen hier die ganze Heilsgeschichte im Propheten Jesaja, die Heilsgeschichte Schaffung, Abfall durch die Sünde, Wiederherstellung durch das Opfer, Vollendung durch Jesus Christus. Er ist das Zentrum des Buches Jesaja und so können wir noch Kapitel 60 lesen. Kapitel 60, Vers 1. Da steht, mache dich auf. Mache dich auf. Was für eine frohe Erwartung, wenn sich jemand aufmacht. Haben Sie schon mal Kinder gesehen, die endlich gehen dürfen? Die bereit sind, geduscht, frisch gekämmt, Kleider angezogen, Zimmer aufgeräumt und jetzt geht's los. Mache dich auf. Zu was denn? Werde Licht. Auch dieser Gedanke des Lichts, der immer wieder kommt. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das Beste steht uns noch bevor, lautet ein Buchtitel. Genau. Jesus wird wiederkommen, er wird Neues schaffen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel. Aber, wieder ein Gegensatz, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Und so weiter. Das Zentrum des Buches Jesaja, der Held des Buches, hat jemand gesagt, ein Literaturwissenschaftler, der Held des Buches Jesaja ist Gott. Und sein Sohn Jesus Christus, er, der Mensch geworden ist, der gedient hat, der gestorben, begraben und auferstanden ist und der zurückkommt. Das ist die große, ja, die Heldengeschichte des Buches Jesaja. Unsere Geschichte ist keine Heldengeschichte. Sie haben es gesehen am Anfang des Buches und das ist auch ein großer Trost. Ich durfte den Senior-Schwestern im Weitblick ein Grußwort bringen und ich habe aus Jesaja 40 ein Grußwort gebracht. Der zweite Teil des Buches Jesaja öffnet mit folgenden Worten, Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk. Dieser Trost, der kommt. Aber der kann erst so kommen, wenn wir auch wissen, warum wir einen Tröster brauchen. Ohne die Ouvertüre, ohne diesen Paukenschlag, ohne diese Diagnose wäre das Ganze gar irgendwie wie hinfällig. Wir brauchen diesen Tröster. Und auch hier, um das nur ganz kurz zu machen, Vers 3. Woher kommt denn dieser Trost? 40, Vers 3. Die Stimmen eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Das klingt doch bekannt. Diese Verse werden zitiert am Anfang der Evangelien und auf Johannes bezogen, der den Weg bereit macht für den großen König, für Jesus. Der Trost kommt von Jesus. Ich habe Ihnen die Stelle hier aufgelistet. Ich weiß, ich bin jetzt mit Tempo durchgegangen. Es ist einfach manchmal wieder schön, weil 66 Kapitel sind lange. Ne? Das manchmal verzweifelt man fast und denkt, wow. Ich werde noch einige Hinweise auch geben, wie man schwierigere Kapitel dann lesen kann. Aber ich glaube, am Anfang ist es einfach mal wichtig, sich dieses Zentrums bewusst zu werden. Das ist für mich das Wichtigste, das Zentrale des Buches Jesaja. Jesaja, Gott rettet Jesus. Und jetzt bitte ich Sie mal kurz innezuhalten und einfach mal vielleicht still im Gebet zu werden, mal das auf sich wirken zu lassen und dann, wenn Sie das wollen, auch mit dem Nachbarn Kontakt aufnehmen und sagen, was hat mich eben angesprochen? Wenn Sie das machen gegenseitig, dann beginnt schon ein Teil der Verarbeitung. Ich kann das hier nur anstoßen. Machen Sie das weiter in diesen Tagen. tauschen Sie sich vor Gott aus und auch untereinander. Und ich lasse jetzt kurz Zeit dafür. Du bist der, der die Realität geschaffen hat und der auch mit einer unglaublichen Schärfe auf diese Realität blickt. Dir ist kein Übel verborgen. Und du kümmerst dich um dein Volk, indem du Christus gesandt hast, in die Zeit und in den Raum, der sich des Elends des Menschen angenommen hat, seine Krankheiten getragen hat, gestorben und auferstanden ist und wiederkommen wird in Herrlichkeit. Das ist der Anfang, die Mitte und das Ende des Buches Jesaja und auch der Anfang, Mitte und Ende der ganzen Geschichte, die du auf ein Ziel zusteuerst. Danke für diese Einblicke und ich bitte dich, dass das auch zu wirken beginnt in unserem Herzen und uns auch Trost geben kann, weil so können wir getröstet werden. Wir können wissen, dass wir auch oft schwierige Zeiten durchleben, aber dass das Licht aufbrechen wird. Spätestens dann, wenn wir bei dir sind. Amen. Ich weiß gar nicht, wenn Pause ist. Ist es gut, wenn wir jetzt eine Pause machen, Schwester Friederike? Ja, okay. Bis wann? Bis 11? Ich kann mich richten. Bis 11 Uhr Pause.